Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gefühlt lohnt sich, was heißt gefühlt? Es lohnt sich immer mehr, weil gefühlt sind wir irgendwie schon mitten in der NBA-Saison. Es gab schon zwei riesige Trades in den vergangenen 10 Tagen. Es gab Media Days und das bedeutet gleichzeitig, dass sich natürlich Fragen anhäufen. Auch von euch. Heute öffnen wir mal wieder das Postfach deshalb. Und wer wäre da wichtiger als der oberste Aufseher der Postbehörde dieses kleinen Parkett-Duetts, der auch im Auge des Postkartensturms jederzeit, wirklich jederzeit ungerührte.
Ole Frags.
Mein Name ist Maxim Arbeiter und Ole, bevor wir zu den Fragen kommen.
Ich bin dir übrigens ganz kurz sehr dankbar, dass du mich nicht als Mailman bezeichnet hast.
Aber, das hätte ich mir niemals erlaubt.
Dankeschön.
Ein tieferer Tiefschlag wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen als das. Und wir wollen diese ganze Geschichte ja noch etwas fortführen. Deswegen können wir nicht irgendwie hier so einen harten Cut dann auf einmal machen.
Ja.
Weil ich glaube, es hätte keine Basis mehr gegeben, um gemeinsam weiterzumachen, oder?
Das fürchte ich auch, ja.
Ja,
das sind so Grenzüberschreitungen, die einfach nicht in Ordnung sind.
Ja. Und da halte ich mich auch von fern. Deshalb, Grenzüberschreitung ist aber eine perfekte Überleitung eigentlich zu dem, was jetzt kommt, weil Joel Embiid hat ja schon einige Grenzen überschritten, quasi literally. Kamerun, Frankreich, USA, wenn du verstehst, was ich meine. Und jetzt hat er sich entschieden, er wird bei den Olympischen Spielen 2024 für die Vereinigten Staaten von Amerika auflaufen. Und ich muss gestehen, ich war schon etwas überrascht, weil, also ja, er spielt jetzt schon länger, oder ist ja schon länger da, er war ja auch im College da, aber ja, ich hätte jetzt schon gedacht, dass vielleicht irgendwie, ich glaube, Kamerun ist gar nicht qualifiziert, oder?
Von daher. Die sind im Qualifikationsturnier.
Okay.
Ich weiß. Also die haben auf jeden Fall eine Chance, um teilzunehmen.
Und mit ihm hätten sich die Chancen wahrscheinlich deutlich erhöht. Würde ich jetzt mal schätzen. Also es wäre
natürlich. Hätte er sich aber anstrengen müssen. Das ist halt wahrscheinlich nichts, worauf er Bock hat.
Ja gut, nachdem er, wie, also mein Sohn ruft dich gerade.
Der stimmt zu.
Ja, und nachdem, gut, ich meine, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn nicht mehr viel passiert, der Playoff-Run, ich weiß nicht, wie tief er wird bei den Sixers, von daher hat er zumindest vielleicht etwas Zeit gehabt, sich auszuruhen, aber ja, ich war schon etwas überrascht, dass er sich für die USA entschieden hat, ich weiß nicht, irgendwie so. Ich habe dann schon immer so einen Moment, in dem ich mir dann denke, okay, so, das ist dann, gerade wenn man so hört, wer jetzt alles, also Durant hat ja schon gesagt, dass er auf jeden Fall, I'll play the Olympics. Curry hat gesagt, wenn nichts passiert, stand jetzt wieder spielen. Aber die meisten haben ja eigentlich gesagt, so, sie wollen dabei sein. Und das ist halt dann schon etwas der Weg des geringsten Widerstandes, weil ich denke mal wirklich, wenn alle dabei sind, plus Embiid, dann wird es halt einfach schwierig. Also ich hätte irgendwie, ich persönlich hätte eine andere Lösung, in Anführungszeichen, charmanter gefunden irgendwie.
Ja, also ich finde es auch tatsächlich einfach relativ langweilig. Aber ich dachte, dass es darauf hinausläuft wahrscheinlich. Ich meine, Frankreich wäre halt die andere, glaube ich, realistische Option gewesen, weil der, glaube ich, keine Lust hatte, sich, wie gesagt, dann noch in dem zusätzlichen Qualifikationsturnier anzustrengen, damit es dazu kommt. Der wollte schon auf jeden Fall teilnehmen. Und ich meine, das ist ja auch okay. Frankreich hat halt nur Bigs. Ne? Da ist es dann halt vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Und bei USA.
Ja gut, Gobert wäre zumindest gewohnt, Twin Towers zu spielen, ne?
Das stimmt, aber es wären ja Quadruple oder Quintuple oder so Towers. Die haben ja auch noch dann Wemby, die haben Lissor, also haben sie ja auch einen Coach, der gerne giganten Lineups auf den Court schickt. Also das wäre halt einfach auch ein bisschen schräg gewesen, aber ich glaube, Embiid ist halt auch einfach in der Situation, wo er in der NBA nicht so viel gewinnt und dann streichst du halt vielleicht lieber mal die wahrscheinlich sichere Goldmedaille ein. Ich glaube aber auch, dass er jetzt, um ehrlich zu sein, für Team USA macht er halt nicht den ganz großen Unterschied. Klar, wir haben jetzt irgendwie viel darüber gelabert, von wegen, die hatten keine Bigs dabei bei der WM und ganz schlimm und es gibt eh nicht so viele amerikanische Bigs, aber wenn ich ehrlich bin, für so Fieber-Basketball und für so ein Team USA, wo du ja dominante Perimeter-Spieler hast, die durchaus ganz gut sind, also du hast ja gerade schon ein paar Namen gedroppt und so Leute, Booker, Tatum und so, die werden ja auch dabei sein, die sind auch alle nicht so schlecht. Da brauchst du als Center meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt jemanden, der 35 Punkte pro Spiel macht, was ja Embiids Ding schon ist, sondern eher jemanden, der halt defensiv adaptable ist, der vorne halt auch teilweise in der Komplementärrolle funktioniert. Deswegen würde ich sagen, dass für den Erfolg im Fieber-Basketball hätte ich jetzt lieber Anthony Davis oder Bam Adebayo oder auch dann wahrscheinlich Draymond, der ja auch ganz gut dabei sein könnte, hätte ich, glaube ich, fast lieber dabei, was jetzt nicht heißen soll, dass die besser wären als Joel Embiid. Also bei Davis kann man den Case, finde ich, schon machen, aber bei den anderen nicht. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, so für so eine Teamkonstellation, wo es, wie gesagt, nicht darum geht, einer muss jetzt die ganze Offense schultern und ist dafür quasi dabei, weiß ich nicht, wären die anderen für mich da eigentlich fast sinnvoller. Und ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende, wenn sie gegen Teams spielen, die richtig gut sind, und die Spiele halt eng werden, ob er da dann Closing Basketball spielt. Muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, bei den ganzen Namen, die wir gehandelt haben, und Embiid kann man da einschließen. Mal gucken, wie fit die dann sind und ob die dann wirklich alle dabei sind, ne?
Also. Das stimmt.
Da wird ja wahrscheinlich auch der Verlauf der Saison eine gewisse Rolle bei spielen, aber, ja, mein erster Gedanke gestern war tatsächlich auch so ein bisschen so die Homer Simpson Art, langweilig zu schreiben, weil irgendwie ist es halt einfach ein bisschen langweilig. Da macht er nicht den ganz großen Unterschied, meiner Meinung nach.
Nee, was ich mir halt schon gedacht habe, ist, dass, ich meine, jetzt, gut, es waren auch andere Leute am Perimeter, aber es waren jetzt auch keine Blinden dabei. Ich glaube, das da kann man auch noch mal ein paar Mal wiederholen. Aber es war halt schon dieses Thema, dass sie halt an den Brettern oft dominiert wurden und dass du dann.
Ja, sie hatten halt keine Bigs dabei.
Das genau, ist also gut, oder halt Jaren Jackson, der jetzt nicht für Rebounding steht und halt Walker Kessler, ja, der nicht viel gespielt hat.
Im Verein halt neben dem Center spielt und der war hier dann der alleinige Center. Das ist halt. Und Bobby Portis, der auch eigentlich immer neben anderen Leuten spielt, die mehr für Rebounds und so verantwortlich sind.
Und dann, klar, und ich weiß nicht, dann kannst du natürlich Embiid, der dann auch dazu verteidigen kann, vielleicht im Fieberbasketball. Weiß ich nicht, vielleicht sogar noch besser, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch, ich meine,
nicht gegen Andy Obst. Nee. Also in Space nicht.
Nee, in Space eben, nee, in Space
da nicht. Da habe ich lieber Bam.
Ja.
Oder Davis.
Ja, Bam wäre eigentlich optimal, ne? Bam wäre eigentlich optimal. Am Ende ist es wahrscheinlich wirklich wurscht. Und am Ende ist es auch so, ich habe auch so gesagt, was meine Präferenz gewesen wäre, wenn Joel Embiid für sich denkt, dass das die für ihn beste Entscheidung wäre. Wie du hast ja auch gesagt, es ist auch schön, einfach was zu gewinnen. Dann ist es auch total okay. Also ich glaube, dann kritisiert man da irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, in den Weltraum rein, weil eigentlich, ne, es ist Joel Embiids Leben, er tut jetzt niemandem weh damit und dann ist das auch total in Ordnung. Und dann ist es, kann man natürlich sagen, hey, wie gesagt, ich hätte andere Lösungen charmanter gefunden, aber du hast Frankreich auch angesprochen und die brauchen ihn jetzt auch nicht zwingen, ne? Und dann bei den USA, wer weiß, ob sie jetzt dann die drei, ob sie jetzt Davis, Bam und Embiid mitnehmen.
Frankreich hätte ihm halt zumindest 40 Würfe pro Spiel geben können.
Das stimmt.
Das ist da der wesentliche Unterschied. Aber nee, also du hast natürlich vollkommen recht. Das ist okay. Das ist ja seine Entscheidung. Er konnte sie treffen. Ich finde es auch gut, dass er das jetzt dann gemacht hat und es nicht noch länger in die, so in der Schwebe gelassen hat. Das fand ich tatsächlich über die letzten Wochen einfach auch ein bisschen, bisschen nervig, bisschen komisches Thema. Einfach so ein Nationalmannschafts-Free Agency. Es ist halt irgendwie ein etwas komisches Konzept.
Aber der Traum der Welt doch eigentlich, oder nicht?
Ja, genau. Ja. Aber jetzt hat er es ja wenigstens entschieden und dann passt dann schon.
Ich meine, jetzt überleg mal, wenn Andy Obst noch zu den USA wechselt, dann wäre es schon mal ein Problem weniger.
Ne? Ein Problem weniger oder ein Problem mehr? Es kommt
ja, für Joel Embiid ein Problem weniger, weil er ja in Space nicht gegen Andy Obst verteidigen kann, wie du vorhin gesagt hast.
Weißt ja,
du?
Das stimmt.
Wäre natürlich optimal. Übrigens muss ich ganz kurz sagen, ich habe vorhin noch ganz kurz oder die Tage ganz kurz den Lowpost gehört, wo es eben auch um Embiids Entscheidung ging und dann haben sie auch so durchgesprochen, gegen wen die USA dann halt bei diesem olympischen Turnier spielen und wer da noch dabei ist und wo es halt schwierig wird. Und der Weltmeister ist mit keiner Silbe gefallen. Fand ich krass.
Ja, albern.
Ja. Ja. Wo ist der verdammte Respekt?
Das hat ja alles nicht stattgefunden.
Es hat einfach nicht stattgefunden. Es war nie, ich meine auch, weil die USA ja, egal. Gegen wen er wahrscheinlich spielen wird, vielleicht, man weiß es nicht, Nikola Jokic. Ich wollte dich nämlich noch ganz kurz als Jokic-Stan fragen. Er hat ja natürlich wieder, sein Media Day war natürlich wieder, als wäre er nie weg gewesen. Mhm. Wie oft ging die Mundwinkel hoch bei dir?
Ach, ich habe mich einfach gefreut. Er bleibt sich halt treu. Was er dann so erzählt, ist, glaube ich, alles Bullshit, aber es ist, er bleibt sich halt treu. Aber also lauter gelacht habe ich bei Jimmy Butler, muss ich sagen.
Stark. Also wirklich, sie fand ihn irgendwo bei Twitter bei Instagram, Jimmy Heat World fand ich nicht schlecht.
Ja. Ich glaube, bei Basketball Illuminati war das, da haben sie irgendwie 10, 15 verschiedene So von diesen Puns, die irgendwie passen. Ich meine, ich kenne mich in der Musikrichtung nicht aus, sonst hätte ich meine eigenen dazu noch gemacht, aber ja. War schon ganz lustig. Und es ist halt irgendwie schon relativ geil, dass er das halt einfach wirklich ausschließlich zum Trollen macht und damit man das halt über die gesamte Saison immer wieder dieses Bild von ihm sieht. Er sieht ja am Tag danach schon wieder komplett anders aus. Aber ja. Jetzt hat er letzte Saison schon richtig lustig durchgezogen und auch also dieses Snippet, wo er so neben Bam steht, der es halt einfach nicht glauben kann, wo er so, das hier ist mein Halloween. Ja. Da muss ich schon ziemlich lachen. Also ja. Jimmy Butler ist, muss ich sagen, es ist irgendwie ein ziemlich schräger Vogel, aber ich mag ihn.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Das ist wirklich geil, dass halt dieses Bild dann einfach immer wieder aufploppt, ist sensationell. Also. Eigentlich wollen wir aber heute gar nicht so sehr über irgendwelche random Geschichten sprechen, sondern wir haben ja handfeste Fragen bekommen von euch, beziehungsweise von einem erlauchten Kreis von euch quasi, weil wir haben mal wieder bei Patreon gefragt, weil unter patreon.com/korpiger-podcast von Korpiger mit. Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content, häufig in Form von Mailbags und dann eben vorab in Form unserer Frage nach Fragen. Und da habt ihr natürlich wieder einige geschickt. Und wir werden das heute so machen. Es kamen sehr gute zurück und wahrscheinlich werden wir uns nicht ganz kurz halten können. Also wir haben auch gerade natürlich wieder einen kleinen Ausflug gemacht. Deswegen, ne? Wir werden das zweiteilen. Der erste Teil findet heute hier statt und der zweite dann bei Patreon, ne? Dann im kleinen Kreis. Also wenn ihr Lust habt, schaut dann auch mal vorbei. Naja, und bevor wir starten, muss ich noch ganz kurz was erzählen. Ich war auf der Wiesn.
Sag an.
Nee, ohne Scheiß. Das Ding ist, ich hatte eigentlich vor zu gehen, hatte ich wieder vor nicht zu gehen. Dann haben wir jetzt am letzten Wiesentag haben wir gesagt, komm, einmal noch raus, bestes Wetter, natürlich Kaiserwetter, wie man bei uns in München sagt. Und dann ging es erstmal so los, dass wir natürlich total verballert hatten, dass du, wenn du an einem Feiertag, am letzten Tag der Wiesn auf die Wiesn gehst, du keinen Kinderwagen mitnehmen darfst.
Das ist echt eine Regel?
Es ist am Wochenende tatsächlich, darfst du auch den ganzen Tag, glaube ich, keinen mitnehmen, haben wir dann gelernt. Also nee, das wussten wir. Samstag wusste ich, Sonntag glaube ich auch. Sonntag so halb. Ja genau, und dann hat an diesem Feiertag, wir waren nicht die Einzigen, weil bei der Kinderwagenabgabe, man konnte seinen Kinderwagen dann wieder seinen Koffer abgeben, war eine schöne Schlange. Und ja, es war glaube ich auch wahrscheinlich irgendwie besser so, weil es war tatsächlich ziemlich voll. Es war auch irgendwie ganz nett. Ich war glaube ich davor das letzte Mal 2017 oder so. Gab ja diese Pause, ne? Und dann letztes Jahr irgendwie nicht gegangen. Aber es war dann ganz nett. Wir waren nicht im Zelt. Und dann habe ich mich manchmal, wenn ich so auf die Wiesn gehe, ich erinnere mich dann so an mein 16 bis N20-jähriges Ich, wenn wir halt immer noch zum Anstich da waren. Weißt du, so, da war ja noch so das Ding, okay, war noch keine Pandemie vorher. Und da war dann immer Anstich, war dann immer, weiß ich nicht, so 6.30 Uhr aufstehen, zu WG-Zeiten dann noch mit Bier geweckt werden. Das war quasi der Erste, musste dann die anderen immer mit Bier wecken.
Wo auch ein rohes Ei reingeschmissen wurde.
Genau, Rocky-Style und so. Und dann stand ich immer so mit, und ganz oft stand ich da mit dem Bier unter der Dusche oder noch nicht mit Bier und stand einfach nur unter der Dusche und hab mir so gedacht, so, also du stehst jetzt quasi auf am Samstag, ja, um dir einen reinzustellen. Und das waren dann so kurze Momente des, ich würde nicht sagen Selbstzweifels, aber so ein bisschen des In-sich-Gehens. Und dann war halt auch das Ding, dann hast du ja auf dem Weg dein Wegbier getrunken. Und das ist halt im Endeffekt, das bringt dich ja überhaupt nicht hoch, zumal du ja am Anstich, das ist an den späteren Wochenenden ist kein Problem, aber am Anstich kriegst du ja erst nach dem Anstich Bier. Das heißt, du bist dann um 9 im Zelt und hast 3 Stunden Sendepause. Und das ist der Punkt. Und dann vielleicht, mein Gott, so Schulzeit war Kaffee vielleicht noch nicht das Getränk, aber jetzt pass mal auf, wenn ich zu der Zeit schon einen Energy Drink gehabt hätte, der jetzt nicht zu süß ist, unfassbar fruchtig schmeckt und morgens sich erstmal hochbringst, wäre optimal gewesen. Und dann leider, was heißt leider? Ich meine zum Glück, ich bin ja froh, dass wir es jetzt haben. Zum Glück haben wir jetzt Holy, weil Holy ist ja eigentlich, vereint alles das, was mein 16, 17, 18-jähriges Ich eigentlich gebraucht hätte irgendwie.
Ja, dann hättest du bis 13 Uhr durchgehalten und nicht nur bis 12.
Hallo, ich war lang. Ja, weil Holy an sich, ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es ist halt so als Energy Drink, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass was andere Energy Drinks jetzt für uns eher uninteressant macht, ist es eigentlich optimal. Du weißt das Ding, ne? Du hast dieses Pulver, es sind natürliche Aromen, es ist kein Zucker drin, es ist vegan, du kannst es selber mixen, du hast nur kleine Tütchen, es ist eigentlich mega praktisch und du hast halt diese sauguten Fruchtaromen. Also das war, ich weiß nicht, was war dein Favorit nochmal? Ich habe so...
Matcha, Minze, Green Tea, Ding.
Ja, der Großstadt-Hipster halt, ne?
Ja, ja, selbstverständlich. Ja, ja. Dafür wohnt man in der großen Stadt. Aber ja. es ist interessant. Also
so die Gerste Malz fehlt halt noch, ne?
Ja, oder rohes Ei. Also ja, die Verbindung also, mit dem Wegbier / Energy Drink, das habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber also es ergibt irgendwie Sinn.
Schon, oder?
So das, was du so beschreibst. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, wo du
ich auch nicht. Ich wusste nicht, ob ich irgendwann noch irgendeine Kurve kriege oder ob wir einfach total am Thema vorbeireden. Aber ich.
Naja, also vielleicht sehen wir auch eines Tages ja ein Holy Wiesenzelt. Das könnte ja durchaus,
passieren. Ne? Vielleicht so, genauso für die Mittagswiesen sozusagen. Kurz mal, ne?
Ja.
Kurz mal Energy holen und dann geht's weiter. Und weißt du, warum es passt ja doppelt im Prinzip mit der Wiesen? Weil in München ist es ja auch so. Sobald Wiesen vorbei ist, ist eigentlich auch schon wieder fast Adventszeit und Lebkuchenzeit und so. Ich meine, du kannst schon vorher kaufen, aber ne, es ist im Endeffekt, jetzt widmet man sich langsam der Adventsplanung, guckt, wo gibt's Lebkuchen, guckt, welche Adventskalender kauft man, und auch da hat Holy eigentlich einen ziemlich guten Tipp, ne?
Genau, das ist jetzt die Neuerung. Ihr braucht, also ich meine, wir wissen jetzt, dass du dir wahrscheinlich auch wieder einen Bier-Adventskalender zulegen wirst, aber das geht auf jeden Fall.
Na, ich auch. Mein 16-jähriges Ich jetzt gemacht, aber jetzt, ne?
Also ich meine, ich kann das auch nicht verurteilen. Ich hatte vor 3 oder 4 Jahren zuletzt
einen Bier-Adventskalender. Das weiß ich sogar. Ich glaube, ich habe den sogar, ich weiß nicht, ob ich da bei euch zu Besuch war oder so, aber ich habe den, glaube ich, gesehen.
Ja, kann durchaus sein. Ich glaube, das war tatsächlich noch in Münchner Zeiten, deswegen ergibt es Sinn. Aber naja, dieses Jahr gibt es dann auf jeden Fall einen von Holy, weil also es gibt auch 2 verschiedene Varianten, was eigentlich ganz, ganz nice ist, wenn man auch aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Es gibt halt einerseits so die kleine Variante, das ist halt, sind alle aktuellen Holy Energy Drinks drin und die Eistees drin, sowie halt Proben von Sorten, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Das ist halt perfekt zum Testen. Also gerade wenn man es noch nicht alles kennt, dazu gibt's dann auch noch eine Glasflasche dazu. Und mit unserem Code ist es sogar schon für 39,99 € zu haben. Und dann gibt's halt auch die große Squad-Variante, wo es halt noch deutlich mehr Inhalt drin gibt. Das ist halt auch perfekt, wenn man Holy eh schon kennt und liebt, weil es halt noch mal mehr ist. Es gibt 13 Proben, es gibt 8 Add-ons, paar Highlights, also auch mit einem komplett neuen Energy-Flavor, so einem Steel-Shaker, auch einer Glasflasche. Und das ist eigentlich eine runde Sache, die man sich halt auch jetzt ja ganz gut demnächst schon mal zur Weihnachtsdeko quasi ins Zimmer stellen kann.
Würde ich auch sagen, zumal demnächst würde ich in dem Fall wörtlich nehmen, weil wer schnell ist, hat einen klaren Vorteil. Denn also den Probier-Adventskalender gibt's jetzt bis zum 17. Oktober 16 Uhr 10% günstiger. Ab 17. Oktober 16 Uhr kostet er 49,99 €. Und beim Squad-Adventskalender gibt es bis zur selben Uhrzeit am selben Tag 7,5%. Danach kostet er 149,99 € und immer noch bei einem Warenwert von 200 €. Also gewonnen hat man selbst, wenn man jetzt noch eine etwas längere Überlegungsfrist hat.
Genau, und unsere Codes, die wir sonst auch haben, die gelten natürlich auch dabei und aber auch bei sonst allem, was im Sortiment vom Holy Shop drin ist. Und das ist einerseits der Code CORB5, also CORB großgeschrieben und die Zahl 5, gibt's 5 € Rabatt für Neukunden. Dann gibt's noch den Code CORB, einfach nur CORB großgeschrieben, und damit gibt's auf jede Bestellung 10%, selbst wenn ihr schon mal bestellt habt.
Es lohnt sich. Und solltet ihr probieren oder schon probiert haben, solltet ihr den Adventskalender probieren, dann lasst uns auch sehr gern Feedback da, wir geben das dann weiter.
Also ganz genau. Und ja, bisher war das, was wir gehört haben, sehr positiv. Also die Community ist angetan. Wir sind selber angetan.
Wir auch.
Genau. Und überzeugt euch jetzt einfach selbst. Natürlich packen wir alle Infos dazu auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter im Text.
Zurück zum Basketball. Lang ausgeholt, würde ich sagen. Lang ausgeholt. Aber mein erstes Wiesenerlebnis nach 6 Jahren wollte ich mal einfach wieder teilen.
So ist das. Ja, ja, manchmal muss es einfach raus.
Ist ja, okay. So ist das. Und damit direkt zu Julian G., was auch irgendwie passt. Es ist eigentlich ein relativ guter Übergang, finde ich, von Wiesen zu Basketball, weil auch so ein bisschen Gossip mit dabei ist. Und ohne die Wiesen-Promis ist die Wiesen ja auch nicht die Wiesen. Ja, auch Gossip und so.
Und deswegen, du bist schon auch so einer, der da Selfies jagt, oder?
Die ganze absolut, Zeit. Absolut. Ich hänge eigentlich nur vom Käferzelt ab.
Ja,
die ganze Zeit. Ja. Und dann, genau. Ja. ich weiß nicht, wie ich mich davon erhole. Egal, wir gehen direkt die Frage. Stimmt das Gerücht, dass Daryl Morey Kelly Oubre geholt hat, um James Harden zu triggern? Im Internet ging eine Story viral, in welcher Kelly Oubre die Ex-Freundin von Harden geheiratet hat. Ich weiß es nicht.
Also es würde mich wundern, um ehrlich zu sein,
ja, wer das gemacht hat. Oder ist das der Grund für James Hardens Aussage, dass Daryl Morey ein Lügner sei?
Nee, die Aussage kam ja vorher, viel früher. Also Oubre haben sie ja erst vor ein paar Wochen.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Und da würde ich mal sagen, Oubre war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der beste noch verfügbare Spieler. Es war eh, finde ich, sehr, sehr schräg, wie lange das gedauert hat, dass der ein Team gefunden hat. Er ist vielleicht auch ein bisschen James Harden Insurance. Also nicht, dass er jetzt die gleiche Rolle spielen würde, aber ist ja jemand, der auf dem Flügel halt Minuten übernehmen kann. Der vielleicht auch damit zurechtkommt, wenn dann demnächst Tyrese Maxey der Point Guard ist und nicht mehr James Harden und also dann quasi so aufrückt. Ich glaube nicht, dass das Kalkül dahinter war, James Harden noch mehr anzupissen, weil James Harden ist ja sowieso schon komplett angepisst. Das ist ja. Das ist ja offenkundig. Also mittlerweile ist er zwar zum Training Camp dann doch noch mit etwas Verspätung aufgetaucht. Also wir hatten da ja, beziehungsweise du hattest vorher spekuliert, wie die Sixers ihm einfach die falsche Adresse geschickt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich war, aber er ist ja mittlerweile da. Jetzt gab es da sogar Berichte, wo die Leute erstaunt waren, wie gut er sich benimmt im Training, dass er da jetzt noch nicht irgendwelche krassen Ausraster hatte oder irgendwo oder irgendwas in der Art. Ich glaube, da wird jetzt einfach darauf gehofft, dass eine Lösung gefunden wird. Aber
ja.
Ich glaube, also gerade Daryl Morey kann James Harden nicht mehr anpissen, als er es eh schon getan hat.
Ich glaube auch.
Das Thema Finanzen ist da, glaube ich, krasser. Also, dass Kelly Oubre mit der Ex-Freundin zusammen ist und die geheiratet, das ist ja kein ganz neues Thema mehr. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen krass. Also, man kann in der NBA nie irgendwas ausschließen, aber das ist mir ein Stück weit zu wild.
Ich glaube auch nicht, weil zumal er weiß ja nicht, wann und wie er einen Trade-Partner findet. Und dann möchtest du ja nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und noch mehr Unruhe da haben. Aktiv. Deswegen kann ich es mir jetzt auch schwer vorstellen. Ich meine, bei Harden zumindest. Also
so in den Vertragsverhandlungen mit Oubre, ich habe so gesagt, ja, hier, Bonusklausel, wenn du James Harden noch mehr anstachelst, dann.
Ja, stimmt, so ein bisschen Trash-Talk im Training. Nein, aber ich glaube, vielleicht hat Harden auch geschnallt oder hat Harden festgestellt, dass es halt im Endeffekt sinnvoller ist, zu sagen, ich möchte getradet werden, ich möchte hier nicht mehr spielen. Bis dahin bin ich aber hier und ich mache keinen Aufstand und weil. Im Endeffekt, mein Ruf ist jetzt nach den letzten paar Jahren ohnehin nicht der beste. Und wenn ich jetzt erneut noch mehr verbrannte Erde hinterlasse, das, ja, weiß ich nicht, erhöht auch die Bereitschaft anderer Teams nicht irgendwie etwas mehr zu bieten für mich, damit die Sixers am Ende ja sagen.
Das ist zwar jetzt nicht Teil der Frage gewesen, aber es gab ja heute in dem Bericht von The Athletic, von Shams, tatsächlich mal ein konkretes Angebot, ja. was die Clippers für ihn gemacht haben, also mit einem ungeschützten First-Rounder, ich glaube, einem Pick-Swap noch dazu und halt Salary-Filler. Das war anscheinend auch schon das Angebot im Juli. Findest du das zu wenig? Findest du das irgendwie angemessen? Wundert es dich, dass die Sixers das nicht gemacht haben? Oder ist es deiner Meinung nach sinnvoll?
Ich glaube, es fehlt halt noch dieser eine Spieler. Ich finde jetzt, ein First-Rounder plus ein Pick-Swap finde ich eigentlich okay, aber nur Salary Filler finde ich dann schwierig. Also Terrence Mann war ja auch irgendwie noch so in dem Bericht, dass die Sixers ihn gern haben würden.
Nicht angeboten,
ja. Genau. Also das, ich weiß nicht, ob es ein Mann sein müsste. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass es einfach wahnsinnig viele Fragen hinter Harden gibt. Also sowohl, was dann irgendwie seine Akklimatisierung angeht, wie wohl fühlt er sich nach einer Zeit, wie ist es, wenn es dann irgendwie dann doch nicht zu 100% passt, also was löst das dann aus? Plus dann, dass man eben auch sagt, okay, er ist richtig gut, er ist verdammt gut, er passt vielleicht auch einfach zu diesen beiden, zu unseren beiden Stars. Aber wir wissen nicht, was er uns dann in den Playoffs bietet. Also wie sehr können wir uns dann auch spielerisch auf ihn verlassen? Und ich glaube, das, was man in den letzten Jahren einfach so gesehen hat, da ist es schwer, dann diesen ganz großen, ja, dann irgendwie sagen, wir wollen halt zwei junge Spieler oder wir wollen halt einen Star und plus Picks oder wie auch immer, weil halt James Harden Superstar und wie gesagt, und dann kommt noch das Alter dazu. Also von daher finde ich so dieses ein First-Rounder plus ein Pick-Swap und dann, ich wäre geneigt zu sagen, vielleicht Terrence Mann so cool er als Spieler ist, ich weiß natürlich nicht, welche Relevanz oder wie wichtig er für den Lockerroom ist, weil er, glaube ich, auch als Typ ganz gut ist und da auch ganz gut vielleicht so als Snippelstück so auch auf persönlicher Ebene reinpassen kann, auch selber vielleicht nicht die ganz großen Ansprüche stellt. Das kann ich nicht einschätzen, aber so rein spielerisch, ob das nicht vielleicht genauso, ob das vielleicht einer wäre oder ob es ein bisschen zu viel ist. Ich weiß nicht, wie denkst du?
Also, ich mag Terrence Mann, finde, das ist ein guter Rollenspieler. Finde es gleichzeitig auch teilweise ein bisschen interessant, wie über ihn gesprochen wird, weil man teilweise so das Gefühl hat, so, ja, junges Premium-Asset, der ist halt 26 und hat letzte Saison 8,8 Punkte im Schnitt.
Er ist ein Spieler, den man mag, glaube ich, einfach. So von dem, was er auf dem Court, also A, seine Ausstrahlung und B, auch was er dann so macht. Aber genau, es ist ja, wie du sagst, also er ist jetzt nicht...
Er deckt vieles ab, was wertvoll ist. Aber mich wundert es halt zum Beispiel schon, dass seine Rolle in der letzten Saison bei den Clippers kleiner geworden ist im Vergleich zu vorher. Obwohl er einer ist, der eigentlich immer zur Verfügung steht. Und irgendwie denke ich mir, also... Ich mag den gerne, ich hätte den auch gerne in jedem Team. Ich finde, der lässt sich auch super integrieren, aber ich finde es manchmal ein bisschen komisch, dass er so genannt wird und also mit dieser Verbindung irgendwie genannt wird, so von wegen junges Premium-Asset. Ich glaube, das ist es halt nur aus dem Grund, weil die Clippers halt sonst keine jungen, guten Spieler haben. Aber so jung ist er halt auch nicht und er ist jetzt auch kein Star und hat meiner Meinung nach jetzt auch kein Star-Potenzial. Aber abgesehen davon, ich finde aus Sixers Sicht, also wenn der Salary Filler ausläufende Verträge gewesen wären, die für nächste Saison die Bücher sauber halten, was ja momentan einfach die Aussicht ist bei den Sixers und einfach so auch gerade so ziemlich das einzig Positive ist, was die Sixers so für sich haben, dann hätte ich den Deal, glaube ich, so einfach genommen. Also ich finde das angemessen für einen Spieler, der weg will, dessen Vertrag ausläuft, der keinen neuen Vertrag bei den Sixers unterschreiben wird. Und
das kommt auch noch dazu, richtig, ja.
Wo das Ganze halt irgendwie sich in eine blöde Richtung entwickelt hat. Da sind halt so ein, also ein ungeschützter First-Rounder von den Clippers, die wirklich nicht unbedingt nachhaltig gebaut sind, Stand jetzt. Also wenn wir über Terrence Mann als einzigen guten jungen Spieler sprechen, dann spricht das auch Bände, ne? Also das ist halt einfach kein Team, was jetzt super geil für die Zukunft aufgestellt ist. Und da ist dann so ein Pick meiner Meinung nach schon einigermaßen wertvoll. Deswegen hätte ich gesagt, eigentlich ist das wahrscheinlich ganz solide. Es ist halt immer so ein bisschen das Ding, dass, glaube ich, auch ein Morey an jeden Deal rangeht und sagt, nee, ich will aber das Maximum rauspressen und dann halt eher nochmal taktiert. Und also wer weiß, vielleicht geht das ja auch auf. Anscheinend wurden die Gespräche jetzt ja auch wieder aufgenommen. Aber eigentlich würde ich sagen, dass das jetzt kein unfairer Deal wäre für die Sixers, sondern eigentlich ganz okay. Es ist halt dummerweise in dem Wissen, dass die kommende Saison, dass man da halt nicht ganz oben im Osten mitspielen wird. Aber das ist halt auch immer die Frage, gibt's denn einen Deal, der das ändern würde? Oder selbst wenn man jetzt Harden dazu bringen würde, sich wieder zu verstehen mit allen und also vor allem mit Daryl Morey und zu bleiben, wäre man dann, also könnte man dann auf die Stufe kommen mit Milwaukee und Boston gerade und also auch mit Miami, die über die letzten Jahre immer wesentlich mehr in den Playoffs abgeliefert haben als Philly, selbst wenn sie in der Regular Season nicht immer besser waren. Gibt es denn da eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht. Es ist halt immer schwer, das dann dem Franchise-Player zu verkaufen, so nach dem Motto, ja, dieses Jahr wird vielleicht scheiße, aber nächstes Jahr, Cap-Space. Aber ich weiß nicht, irgendwie wirkt es mir momentan fast wie die beste realistische Alternative. Mhm. Weil so richtig realistisch wirkt es halt nicht, dass man sich mit Harden in einer positiven Art und Weise einig wird oder dass man einen Trade für ihn findet, mit dem man aktuell jetzt halt auch besser wird. Das ist halt einfach schwer zu sehen, finde ich.
Ich finde halt, und wenn ich mir jetzt nochmal kurz die Clippers-Perspektive anschaue, bei allen Fragezeichen, die da sind, ne? Also ich meine, das Ceiling des Teams hebt Harden meiner Meinung nach trotzdem, weil also du hättest halt, also klar, sie haben Westbrook und Westbrook hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Da ist dann wieder die Frage, wie machst du das dann? Wie staggerst du die Minuten? Wie können die zusammenspielen? Wie machst du das genau? Aber du hättest halt, was Harden letzte Saison unter Beweis gestellt hat, dass er ein sehr, sehr guter Point Guard ist, der den Ball sehr, sehr gut verteilen kann. Und das, glaube ich, würde den Clippers, wenn alle 14 helfen und wenn dann der ein oder andere ausfällt, dann hast du trotzdem, dann kann Harden auch immer noch scoren, auch wenn er nicht mehr so zu Ring kommt. Meine, die ganzen Themen haben wir durchgesprochen, aber im Endeffekt würde es das Ceiling heben. Terrence Mann macht den Unterschied, oder es ist schwer sich vorzustellen, dass Terrence Mann den Unterschied noch so groß ausmacht und du hast halt mit Kawhi, mit Paul George, die halt so alt sind wie wie Harden, beziehungsweise auch in den 30ern sind, hast du halt nicht kein ewig langes Fenster mehr. Das heißt, im Endeffekt sind wir dann vielleicht auch ein bisschen an dem Punkt, an dem Milwaukee jetzt war, wir wollen das maximieren, was wir haben. Und ich glaube, dann ergibt es schon Sinn, darüber nachzudenken, okay, am Ende dann wird es halt Terrence Mann. Wir können es versuchen, ihn zu behalten, weil er irgendwie auch gut in unser Konzept passt. Wenn es aber nicht geht, dann vielleicht können wir es so besser maximieren, ist das unsere Chance mit. Weil im Endeffekt, die Situation ist ja auch so, dass du schon einen sehr guten Spieler bekommst für einen relativ geringen Gegenwert. Einfach so, wie die ganzen Geschichten stehen. Und sonst haben die, weiß nicht, wie viele Möglichkeiten die Clippers sonst haben, keine Ahnung.
Ob dann die Gefahr bei den Clippers ist halt, dass das ansonsten eine absolut, also jetzt mal von Russell Westbrook abgesehen, eine total seelenlose Truppe ist. Da brauchst du dann vielleicht jemanden wie Terrence Mann. Weil,
ja, das also ist natürlich das andere, ja klar, eben die persönliche Ebene, ja.
Also wie du vorhin schon meintest, der hat sicherlich irgendwie für die Teamdynamik dann auch nochmal irgendwie einen anderen Wert, aber sonst ist das halt, das sind jetzt alles nicht unbedingt die Leader-Typen, die ich jetzt für ein super Teamkonzept haben will. Aber ich meine, letztendlich geht es ja darum nicht, weil offensichtlich wollen die Clippers ihn ja haben und er will dorthin. Also,
ja,
ich weiß nicht, mittlerweile tendiere ich schon dazu, dass sie wahrscheinlich einen Weg finden werden, dass er dort irgendwie landet. Wie gesagt, ich hatte ursprünglich, als das so geplatzt ist, habe ich gedacht, dass die Clippers halt also noch viel weniger als das geboten hätten. Mhm. Also vielleicht nur einen geschützten First-Rounder oder so, aber mit einem ungeschützten plus eine Pick-Swap und so, das zeigt mir schon eine größere Bereitschaft als die, mit der ich, um ehrlich zu sein, gerechnet hatte. Also vielleicht wird man sich dann noch einig.
Möglich ist es. Vielleicht, also mal sollten sie sich nicht einig werden, noch können wir die Frage von Tatum 99 irgendwie anschließen. Wo wollt ihr, dass Harden hingetradet wird und wo würde er spielerisch am meisten Sinn ergeben? Hast du noch irgendwie ein Team, über das vielleicht auch noch gar nicht so viel gesprochen wurde, bei dem du sagst, okay, da könnte er einen Unterschied machen, da würde er gut reinpassen, da das hätte vielleicht auch was den Sixers irgendwie gefallen könnte?
Na, also der letztere Part ist der komplizierte, aber also die unterhaltsamste Lösung wäre einfach Miami. Das habe ich ja schon gesagt, einfach weil es James Harden plus Heat Culture ist irgendwie so eine falsche Kombination, dass es irgendwie fast schon funktionieren muss.
Also die Frage ist, wer zieht wen denn auf seine Seite? James Harden, die Heat auf seine, oder? Ne?
Das ist halt das Ding. Und also es wäre wahrscheinlich jetzt dann auch suboptimal, dass er halt nicht schon den gesamten Sommer und das Training Camp mit Miami verbracht hätte, weil er kommt dann halt nicht in hundertprozentig Miami-Shape da an. Aber ich weiß, also Miami ist halt ein Team, was offensiv einfach eine gewisse Problematik hat. Spacing und auch teilweise Playmaking und so. Das ist schon, also man hat in den Playoffs gesehen, dass das auch dann teilweise mal anders aussehen konnte, aber da war halt auch wirklich teilweise unfassbar gutes Shooting mit involviert. Und ein paar der Spieler, die teilweise dabei geholfen haben, diese Serien zu gewinnen, sind jetzt gar nicht mehr da. Und andere, wie zum Beispiel Cody Martin, war in der Regular Season noch nie ansatzweise so gut, Caleb Martin, ich krieg sie manchmal durcheinander, aber der war in der Regular Season noch nie ansatzweise so gut, wie er zum Beispiel in der Serie gegen Boston war. Und sich darauf zu verlassen, ist halt schwierig. Und ich glaube, also so gut Bam, Jimmy und Spo sind und auch, ich meine, Tyler Hero kommt ja jetzt wieder zurück, der macht offensiv natürlich auch einen Unterschied. Gleichzeitig wäre das für die schon gut, offensiv halt abzugraden. Aber es ist halt ein bisschen die Frage, was sie dafür jetzt dann selber irgendwie abgeben könnten und was für Philly interessant ist, weil man stärkt dadurch natürlich auch wieder einen direkten Konkurrenten und so. Das macht's ganze Thema nicht unbedingt leichter. Vielleicht ist Miami auch eh so von der Einstellung, also von dem, was Harden über die letzten Jahre gemacht hat, eh so angeekelt, dass die sagen, das machen wir halt nicht. Also dann sind wir lieber mies offensiv und versuchen alles über Defense zu regeln, als dass wir diesen Versuch eingehen, der sie defensiv potenziell natürlich auch wieder schwächen würde. Ansonsten hatte ich halt auch noch kurz über Toronto nachgedacht. Toronto ist aber ein Team, was ich gerade irgendwie maximal verwirrend finde. Ja. Also auch am Media Day, wie sie da über Pascal Siakam sprechen, das irritiert mich dann schon. Also ich weiß nicht, was Pascal Siakam alles falsch gemacht hat, aber eigentlich ist das ja so die Development-Erfolgsstory, die Toronto hatte, jetzt mal abgesehen von Fred VanVleet vielleicht, ne? Aber dass jemand, der als roher Energizer-Rollenspieler irgendwie gedraftet wurde und halt mittlerweile zweimal im All-NBA-Team war, echt gut ist und der ja gerne auch da bleiben will. Also der würde ja eigentlich auch, wie es sich anhört, gerne einen langfristigen Vertrag dort unterschreiben und so. Und das, also mit dem wird anscheinend ja gar nicht groß über eine Extension oder so gesprochen. Und deswegen weiß ich halt einfach nicht, was, was der Plan in Toronto gerade ist. Ich finde das ein bisschen undurchsichtig und dann macht es wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, sich da jemanden wie Harden reinzuholen. Aber so rein vom Spielerischen her, als jemand, der halt Creation gerade im Halbfeld liefern kann, der natürlich sehr gut werfen kann, wäre es jetzt sportlich nicht uninteressant, aber ja, ich glaube, es wird eh nicht dazu kommen. Wahrscheinlich werden es einfach die Clippers und sonst nichts.
Was hältst du von den Pelicans?
Für wen? Für CJ dann, oder?
Wahrscheinlich müsstest du es irgendwie für CJ machen. Ich habe jetzt gerade CJs Vertrag nicht im Kopf, also wie es dann auch von Sixers Seite aussähe, ob er dann sozusagen, ob er diesen schönen Capspace für nächsten Sommer dann ruinieren würde, weiß ich nicht. Aber.
Ja, das würde er. Also,
genau, noch ein bisschen mehr, ne?
Dieses Jahr 35, das Jahr da drauf 33, dann knapp 31.
Und dann bist du natürlich an dem Punkt, Maxi und McCollum zusammen im Backcourt. Es ist wahrscheinlich defensiv auch nicht die optimale Ausgangsposition.
Das wahrscheinlich können wir da streichen.
Ja. Aber sie sind es gewöhnt. Ich meine, Harden Maxi war jetzt auch nicht optimal, ne?
Das stimmt. Also, aber Harden ist wenigstens groß.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie, oder sehen wir mal an, es gäbe irgendwie eine andere Lösung. Aber ich hab nur überlegt, ob die Pelicans ein Team wären, das für Harden funktionieren könnte.
Ich fände es ganz interessant, ihn dort zu sehen. Weiß aber nicht, ob das, ob die ein Paket schnüren würden auf das Philly Bock hätte und das, also weil die haben natürlich ein paar richtig gute junge Spieler, aber richtig gute junge Spieler gibst du halt, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation nicht für James Harden ab, zumal du dann wahrscheinlich auch davon ausgehst, dass der ja auch nicht dort bleiben will und so.
Und dann bist du auch wieder beim Persönlichen und ich glaube, da ist McCollum halt ein ganz guter Fit auch für dieses Team.
Ja, also. Und ich glaube auch, also die Pelicans sind schon auch in einer sehr interessanten Situation. Es würde mich eigentlich auch nicht schockieren, wenn die irgendwas nochmal machen, aber was man dort halt einfach sehen muss, seitdem sie McCollum geholt haben, der und Zion und Ingram haben, glaube ich, das ist so völlig absurd, die haben, glaube ich, 10 Spiele bisher gemacht. Man weiß halt einfach noch nicht, wie die zusammen funktionieren können. So die paar Eindrücke, allein schon, die man letzte Saison mit Zion hatte, da waren die Pelicans halt eins der besten Teams der Liga.
Ja.
Ja. Man weiß es halt nicht so genau, hat man das jemals über einen etwas längeren Zeitraum, aber eigentlich würden sie ja gut daran tun, das mal darauf zu hoffen, in dieser Saison kriegen sie es vielleicht zu sehen und dann danach erst wieder irgendwas radikal zu verändern. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht umhören kann oder so, aber irgendwie, ja, New Orleans ist halt einfach spannend. Ich weiß nicht, ob das da Sinn machen würde, sich in der jetzigen Situation an jemanden wie Harden reinzuholen. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich, glaube ich, dagegen, weil Harden natürlich schon auch jemand ist, der die Art und Weise, wie gespielt wird, einfach sehr verändert wird, verändert durch seine Anwesenheit und durch das, was er kann und auch durch das, was er nicht so gerne macht und so.
Ja, ich glaube, wie gesagt, ich war jetzt bei den Pelicans halt auch so in dem Eindruck dessen, was schiefgelaufen ist gegen Ende der Saison. Aber wie du sagst, also es sind halt immer diese Verletzungsprobleme, die sie haben. Ist natürlich auch wieder ein Faktor, der dazu beiträgt, dass die ganze Sache nicht funktioniert. Aber wenn mal alle fit sein sollten, und vielleicht passiert es ja irgendwann, zumindest mal über einen längeren Zeitraum, und wenn sie sich verletzen, dann vielleicht nicht gleich immer mehrere Monate, sondern halt mal kurze Pause und dann geht's weiter. Und dann, ja, dann sind sie richtig gut und dann haben sie halt, dann liegt halt eigentlich auch sehr, sehr viel, also dann haben sie sehr, sehr viel von dem, was du eigentlich als Team möchtest. Also junge Spieler, ja. Wings, gut, Zion ist natürlich Prototyp, aber sie haben Scoring auf mehreren Ebenen, sie haben Playmaking auf mehreren Ebenen, sie haben eklige Verteidiger, also da ist ja echt mega viel da, also von daher ergibt es vielleicht einfach keinen Sinn. Also
ja, ich kann mir vor allem Harden neben Ingram nicht vorstellen, weil das beides so Leute sind, die eigentlich keine Catch-and-Shoot-Würfe nehmen wollen, sondern dribbeln wollen.
Ja.
Und rund um Zion brauchst du eigentlich Leute, die das Ding fliegen lassen.
Oder halt Harden gegen Ingram. Weil Ingram läuft auch aus.
Kannst du aus Pelicans Perspektive aber nicht.
Ich würde es auch nicht machen. Ich bin großer Brandon Ingram-Fan. Aber
ich bin gar nicht so ein großer Fan und würde trotzdem sagen, das kann man nicht machen.
Nee, weil ich ihn einfach cool finde. Er hat so einen Flair auf dem Feld.
Ja, weil er die Augen geschlossen hat. Das ist immer beeindruckend, wenn Leute gar nicht hingucken müssen und trotzdem gut sind.
Naja, Michael Jordan hat einmal für einen Freiwurf die Augen zugemacht und jeder gesagt, Michael.
Brandon Ingram macht das seine ganze Karriere. Das ist schon eindrucksvoll.
Ja. Nein, am Ende sind wahrscheinlich die Clippers tatsächlich am sinnvollsten irgendwie, aber wer weiß, also ob da noch irgendwie ein Team ums Eck kommt. Vielleicht ja die Bulls.
Nächste Frage.
Exakt. Tatum 99 fragt nämlich, mal angenommen, die Bulls stümpeln wiederum Richtung Lottery und Play-in-Plätze, wäre es dann nicht endlich soweit, Richtung Trade-Deadline, Richtung Neuaufbau zu gehen? Sonst geht es doch gefühlt die nächsten Jahre so weiter. was ich persönlich echt schade und frustrierend finde. Wie seht ihr das? Und vor allem Max, ja, 100% Zustimmung im Endeffekt. Also ich bin ja schon seit einem guten Jahr dabei zu hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist, auf diese berühmte Kontinuität zu setzen, von der gerade Arturas Canizomas immer wieder spricht. Und wir wissen, wen wir haben, und wir wollen halt so darauf aufbauen, weil es ist, ich habe auch schon gesagt, ich glaube, der Kern ist besser, als er mittlerweile gesehen wird. Ich glaube, es ist problematisch, dass, also sie hatten den perfekten Spieler dafür in Lonzo, den haben sie jetzt nicht mehr, und irgendwie können sie sich von dieser Idee nicht verabschieden. Aber ich glaube auch, dass es jetzt ist eben wurde der Versuch unternommen mit Javon Carter, mit Torrey Craig, nochmal zwei Spieler zu holen, die da gut reinpassen. Ich bin gespannt, ob sie ganz, ganz großen Unterschiedsmacher sind, weil sie sind jetzt, sie sind schon gute Rollenspieler, aber sie sind jetzt nicht, also es kann auch sein, dass der Impact kleiner ist, als man denkt, wenn man sie so holt, kann ich mir vorstellen. Und die Herangehensweise ist jetzt, sie gehen jetzt ohne Lonzo in die Saison, und es kann alles besser aussehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bulls positiv überraschen nach der letzten Saison mit dem, was sie jetzt machen. Wie gesagt, Patrick Williams Superstar ist ja so, wie habe ich da noch gar nicht erwähnt. Wenn es aber so sein sollte, dass wirklich Richtung Trade Deadline nicht viel zu machen ist, dann bist du ja einerseits an dem Punkt, dass DeMar DeRozans Vertrag ausläuft. Das heißt, gut, das wissen natürlich andere Teams auch. Die Frage ist, wie interessant ist er dann? Was bekommst du? Aber ich glaube, dann wäre der Punkt zu sagen, okay, wir kommen so nicht weiter. Und dann wäre der Punkt, dann können wir es uns eigentlich in meinen Augen fast nicht erlauben, DeRozan, so gern ich ihn mag, so cool ich ihn als Typ finde, so gut er auch war die letzten zwei Jahre, dann ihm dann einen dicken Vertrag zu geben, weil er dann einfach, weil du dann ja, du hast ja keinen Weg, wo du dann hingehen kannst. Das schreibst du ja auch, Tatum. Und dann wäre es halt schlecht investiertes Geld in meinen Augen. Und dann, glaube ich, ist es der Punkt, dass du sagst, okay, DeRozan ist natürlich die Frage, wo Interesse da ist. Dann kannst du auch LaVine in Frage stellen. Ich glaube, Vucevic kannst du dann auch traden. Dann vielleicht guckst du dann, was möglich ist. Und bis dahin hast du vielleicht auch eine Idee, wie sich Kobe entwickelt hat oder wie die Entwicklung von Kobe White weitergeht, was bei Ayo funktioniert, wie es bei Patrick Williams aussieht. Und aber ich glaube schon, dass da, also in meinen Augen sollte man das, aus Management-Sicht sollte das schon der Punkt sein, spätestens an dem du sagst, okay, wenn wir keine positive Entwicklung sehen, müssen wir ganz, ganz intensiv drüber nachdenken, eine andere Richtung einzuschlagen.
Ich stimme dir eigentlich zu, aber da wir bei den Bulls sind, würde es mich jetzt auch nicht schockieren, wenn bis zum Start der Saison bekannt gegeben wird, dass sie DeMar DeRozan den Vertrag vorzeitig verlängern.
Nee, dass sie ihn schon verlängert haben, man es noch nicht mitbekommen hat, wie damals bei Billy Donovan.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das bei Spielern auch funktioniert, aber ja. Möglich wäre es. Nee, ja. Also an sich, ich sag's seit zwei Jahren, dass man das am besten mal aufploppen sollte. Also ich glaube, ich habe vor zwei Jahren in meiner Preview-Kolumne, wo ich immer irgendwelche wilden Thesen aufstelle, schon reingeschrieben, dass DeRozan getradet wird. Das ist nicht passiert mittlerweile.
Was, also, vor zwei Jahren schon? Warte mal.
Oder vor einem Jahr.
Nee, vor einem Jahr, oder? Weil vor zwei Jahren war ja quasi, da war ja Lonzo noch dabei.
War er das da war, noch? Ja. Hat er jetzt, okay, das war
vor das war diese, zwei das Jahren, war quasi,
haben sie ihn gerade geholt gehabt.
Das waren diese wunderschönen ersten Saisonwochen waren das vor zwei Jahren.
Richtig, okay, nee, dann war es genau. Letztes Jahr. Dann streich das. Aber ja, jetzt ist halt die Situation, dass man nicht mehr viel Gegenwehr kriegt, aber eigentlich, also mein Vertrauen in diesen Kern ist halt einfach nicht vorhanden. Deswegen würde ich sagen, dass man dass eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist. Aber wie du gesagt hast, vor der Deadline werden sie es wahrscheinlich nicht machen, und wer weiß, wahrscheinlich auch danach nicht.
Ich bin gespannt, weil, wie gesagt, jetzt haben sie so den Punkt, wir haben das Team sozusagen so gebaut, dass Lonzo diese Saison oder kommende Saison jetzt nicht zurückkommt. Letztes Jahr war ja so, haben sie ja eigentlich gar nichts gemacht. Da haben sie ja Drummond geholt und Dragic, der ein paar Wochen gut war und dann halt im Endeffekt nicht mehr viel bringen konnte. Und das heißt, es war dann, du hattest wieder irgendwie eine Lücke. Sie haben es mit Ayo am Anfang versucht, der dann etwa, bei dem es dann auch nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt haben sie zumindest mal so ein bisschen sich vorbereitet auf ein Jahr ohne Lonzo. Und dann meinetwegen, wenn man sagt, diese ersten Wochen mit Lonzo waren so gut und da ist noch irgendwas da. LaVine, muss man ja auch sagen, letztes Jahr, hat einige Spiele gebraucht, bis er sich von seiner Knieverletzung, von seiner OP erholt hatte. Mit Patrick Beverley sah es besser aus. Und jetzt, okay, wir schauen es uns nochmal an. Ich weiß aber auch nicht, wo du hingehst, wenn du damit, wenn du kommst ja an den Punkt, an dem du mit DeRozan verlängern musst. Und ich weiß halt nicht, wie, was da der Preis ist. Und ich weiß halt auch nicht, wie sinnvoll es dann wäre. Wie gesagt, das klingt bei dem Spieler, den ich wirklich sehr gerne mag, klingt es immer so ein bisschen zynisch, finde ich. Aus Teamsicht, naja, muss man gucken, denke ich.
Ja, ich finde nicht, dass es zynisch klingt, weil es ja einfach auch darum geht, was ist sinnvoll für die Teamsituation. Aber ja, also ich weiß, was du meinst.
Ja. Aber genau, mal gucken. Also ich hoffe, der Plan ist, wir schauen es uns bis zur Trade Deadline an. Wenn es funktioniert, wunderschön, dann müssen wir trotzdem überlegen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann diesmal machen wir wirklich was. Und dann,
ja. Alles andere wäre nämlich zynisch.
Alles
andere. So ist es. Das ist die Schwierigkeit.
Damit zu Baron Hakon. Was seht ihr noch bei den Mavs? Wird da noch was passieren? Und wenn ja, was oder war es das?
Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie versuchen, noch einen gestandenen Center zu holen. Also sie wurden ja im Laufe des Sommers auch unter anderem mit Clint Capella in Verbindung gebracht, mit DeAndre Ayton. Da gab es wohl ein gewisses Interesse. Jetzt gerade ist die Situation, also sie haben ja gestern in Abu Dhabi, der klassischen NBA-Hochburg, auch gegen Minnesota gespielt und haben Derek Lively ihren Rookie starten lassen. Da hatten wir ja vor einer Weile auch schon mal drüber spekuliert, ob das vielleicht nicht eine Möglichkeit wäre, das erstmal auszutesten. Zumindest in der Preseason werden sie das jetzt wohl auch machen, also sowohl ihn als auch Olivier Maxence Prosper. Aber es ist halt für ein Team, was eigentlich jetzt gewinnen will, wahrscheinlich nicht unbedingt die ideale Lösung. Also ein Rookie-Center, dem eigentlich auch die Experten bescheinigt haben, noch einigermaßen Zeit zu brauchen, wahrscheinlich. Den halt als Starter einzupinseln und dann hast du halt noch drei eigentliche Backups. Also Rashawn Holmes, bei dem keiner so genau weiß, ob sie ihn eigentlich haben wollen oder ob es mehr um das Gehalt geht, dass man weiter traden könnte. Also sie haben den ja letztendlich in einem Dump von Sacramento übernommen. Maxi Kleber, der natürlich ein sehr guter Spieler ist, wenn er gesund ist und halt in der richtigen Rolle für ihn ist. Also es ist auch keiner, den du 35 Minuten lang als Starter irgendwie einpenselst und der auch klein für die Center-Position ist. Ne? Also häufig ist ja auch sein größter defensiver Wert, dass er gegen, also er war zum Beispiel ja der designierte Jimmy Butler oder Kawhi Leonard-Verteidiger auch. Das, im Prinzip kannst du da auch noch einen Center daneben stellen. Und dann haben sie noch den ewigen Dwight Powell, der am Ende wahrscheinlich wieder die Hälfte aller Spiele starten wird. Aber keine dieser Lösungen ist halt ideal. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich da weiter umsehen werden. Also für mich die spannendste Lösung wäre, wenn sie einen Weg finden, Robert Williams zu bekommen. Ich möchte das nicht so gerne sehen, weil ich mag Robert Williams sehr gerne und irgendwie sind mir die Mavs nicht das sympathischste Team mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sportlich wäre das natürlich Dynamit. Ne? Also der als Lobfänger von Kyrie und Luca wäre schon einigermaßen krass. Das ist natürlich auch keiner, wo du sagst, der spielt 35 Minuten, aber da hast du ja dann noch deine 12 Backups.
Ja, genau. Du kannst die Rookies noch entwickeln, kannst sie ein paar Minuten geben.
Ja, genau. Da bleibt auf jeden Fall was übrig. Ne? Ja. Aber das ist halt so der beste potenziell verfügbare Center, glaube ich, den man vielleicht kriegen kann. Zumal der auch viel weniger verdient als Ayton und meiner Meinung nach auf keinen Fall ein schlechterer NBA-Spieler ist als DeAndre Ayton. Aber da ist halt auch ein bisschen die Frage, inwieweit das realistisch ist. Also salary-mäßig wird es sogar mit Rashawn Holmes genau passen, wie vorhin in der Trade-Machine einmal gecheckt. Ja. Dallas hat aber aktuell nur den First-Rounder für 2027, den sie traden können. Und sonst haben sie halt erstmal nichts. Und weil sie halt, die haben ja wirklich viel, viel schon investiert. Unter anderem haben sie auch einen First-Rounder investiert, um Grant Williams jetzt zu bekommen. Also da ist halt, die haben halt nicht mehr ganz so viel. Aber vielleicht sprechen sie trotzdem mal mit Portland über Möglichkeiten. Weil irgendwie wäre das wäre schon nicht so schlecht, glaube ich.
Das klingt interessant auf jeden Fall. Aber ist dann wirklich die Frage, was sie noch hätten oder wen sie noch hätten, der dann noch zusätzlich für Portland interessant sein könnte. Weil jetzt nur, gut, ist die Frage aus Portland-Sicht, hast du lieber Robert Williams und DeAndre Ayton oder hast du einen Pick noch zusätzlich und einen auslaufenden Vertrag von Rashawn Holmes, den du vielleicht weiter traden kannst? Weiß ich nicht.
Ja,
es ist ein besseres Angebot natürlich für Robert Williams, theoretisch, kann natürlich auch noch sein.
Ja, und man könnte auch, oder sie könnten auch versuchen, erstmal halt einfach beide zu behalten.
Genau.
Ne? Und
ich finde es ja ganz interessant, die Idee eigentlich. Ja. Also ich würde es ganz gerne mal sehen. Irgendwie. Weil, Ja.
Ich finde es auch eine, also gerade offensiv finde ich es eine komische Vorstellung, aber also ja. Ich würde da jetzt auch nichts ausschließen. Und also wenn man beide behält, hätte man halt einfach die ganze Zeit für die jungen Guards jemanden, der halt so eine gewisse Rollman-Rolle halt einnehmen kann, der halt konstant screent und so. Also das hilft ja jungen Guards auch, sich in der NBA zurechtzufinden, wenn sie halt da Leute haben, mit denen sie halt quasi das Pick and Roll einfach laufen können, die da auch absolut Erfahrung und Qualität dabei haben, ne? Also deswegen, das wäre natürlich, wenn man sie jetzt nicht zusammenspielen lässt, schon eine Luxuslösung. Aber warum nicht? Also könnte man schon auch ausprobieren. Also wer weiß. Ich würde nur sagen, man sollte mit den Blazers sprechen und fragen, was sie so für Vorstellungen haben.
Das könnte erfolgversprechend sein, denke ich mal. Sollen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und rüberwechseln zu Patreon?
Dies können wir tun.
Und dann tun wir dies. Allerdings, natürlich, du wolltest vorher noch was sagen, ne? Es gab noch eine Ankündigung aus dem Hause Freaks.
Genau, richtig. Gut, dass du mich dran erinnerst. Aber
dafür bin ich da.
Ich starte einen Newsletter tatsächlich, der in den nächsten paar
Tagen. Passend zum Mailbag, stark.
Ja, selbstverständlich. Ja, der wird in den kommenden Tagen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ich werde das natürlich dann auch über alle möglichen Wege zusätzlich noch teilen. Ich wollte es nur schon mal ankündigen. Der Name ist Old Dirty Basketball, um darauf hinzuweisen,
dass nicht You've Got Mail, Man.
Nein, nicht okay. You've Got Mail, Man. Ich werde auch kein Bild von dem Vogel verwenden oder so, okay. Keine Sorge.
Okay.
Vielleicht eins von Old Dirty Bastard. Aber genau, das ist der Plan. Das wird mindestens wöchentlich, werde ich da was veröffentlichen. Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr. Und dann schauen wir einmal, was passiert. Hier habt ihr schon mal You Heard It Here First und alles Weitere dann in den kommenden Tagen.
Breaking News haben wir selten, aber das ist natürlich der beste Auftakt für Breaking News, den wir so haben konnten.
Wenn man schon eine Plattform dafür hat, ne, warum eigentlich nicht?
Warum sollte man sie nicht nutzen? Ja, geil, ich bin heiß, ich will ihn abonnieren.
Sehr gut.
Ne? Einen hast du schon mal. Und da werden
ich werde ihn wahrscheinlich auch selber abonnieren, da habe ich schon zwei.
Ja, schon zwei, siehst du, aber da werden noch viel mehr dazukommen, bin ich mir sicher. Gut, Freunde, dann fürs erste Mal all diejenigen, für die hier das Ende der gemeinsamen Reise gekommen ist, an all diejenigen vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr öfter zuhören wollen, geht das natürlich überall, wo ihr so Podcasts hört. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Da gibt's jetzt Teil 2. Es sind einige Fragen, sind noch offen. Ich habe vorher gefragt, keine Ahnung. Zwei Teilen, brauchen wir das überhaupt? Ja, wir brauchen es auf jeden Fall. In diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr hören, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.